Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi-Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz besonders, weil eine sehr besondere Person mir gegenüber sitzt. Sie ist Österreicherin, ist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Man kennt sie vom Theater, aus dem Fernsehen. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon, dass Julia Koschitz hier ist.
Ich bedanke mich auch für diese schöne Einleitung. Danke.
Ich habe es gerade angeteasert. Deine Eltern sind aus Wien. Du bist in Frankfurt geboren. Hast dort auch ein Abi gemacht?
Nein.
In Brüssel geboren, in Frankfurt aufgewachsen.
Genau.
So. Ja. Und bist aber gilt trotzdem als österreichische Schauspielerin. Hast auch eigentlich eher einen deutschen Akzent.
Jetzt eher ist sehr freundlich. Ja, also es ist so, dass man, wenn man den österreichischen Pass besitzt, dann zumindest als in Deutschland Lebende, ich hatte nie Zugang zu einer Doppelstaatsbürgerschaft. Also musste ich mich entscheiden zwischen der deutschen und der österreichischen. Und da war für mich immer klar, ich behalte die österreichische, was auch immer das über mich sagt, oder über Österreich. Aber ja, also mein Vater war in der Werbebranche tätig und meine Eltern haben sich in Wien kennengelernt, also sind beide wirkliche Wiener. Und dann sind sie erst nach Frankfurt gegangen und dann nach Belgien, nach Brüssel. Dort bin ich dann geboren. Nach 10 Jahren sind sie dann zurück nach Deutschland gegangen. So kommt das zustande.
Du bist aber auch, du hast die Schauspielausbildung in Wien gemacht. Das heißt, du hast schon auch sozusagen auch mal hier gelebt. Also es ist jetzt nicht so,
Ja. Nur
unter Anführungszeichen wieder Eltern hast, sondern du warst auch hier, bist doch viel, auf das gehen wir noch ein, zu Dreharbeiten in Österreich und auch in Wien.
Ja, das ist, ich habe Wien sogar, also du hast es vorhin schon gesagt, ich habe mein Abitur in Frankfurt gemacht und wollte dann aber so schnell wie möglich weg von dort und mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt in Wien studiert und ich wollte schnurstracks, also nach Wien zu ihm irgendwo weg, aber auch mit einer Anbindung, sage ich jetzt einmal. Und dann wurde Wien zu meiner Wahlheimat, würde ich sagen. Also ich habe hier wahnsinnig gern gelebt und musste halt dann wieder beruflich weg. Aber so, also im Grunde genommen komme ich nicht nur zum Arbeiten her, sondern auch weil Freunde hier sind, weil meine Familie hier auch noch teilweise ist und so.
Wo fühlst du dich in Wien am wohlsten? Ich meine, du hast da gelebt, du hast Freunde da. Gibt es irgendeinen Platz, einen Ort, ein Lokal, eine Gegend, einen Bezirk?
Ich bin gestern angekommen und habe mir wieder gedacht, das ist interessant. Also es gibt Bezirke, in denen ich nie bin, fast nie. Und das ist zum Beispiel der dritte.
Ja.
Also jetzt, wenn man die in Bezirke nimmt. Im zweiten bin ich selten, leider. Im neunten auch. Also es ist einfach so, wir haben immer im 8., also angrenzend zum 16. Gewohnt und dementsprechend hat sich auch vieles um diese Hälfte der Innenbezirke der Wiener abgespielt.
Merkt man, wenn man nach längerer Zeit mal herkommt und trotzdem ja auch die Stadt irgendwie kennt und da gewohnt hat, merkt man auch eine Veränderung oder ist es dann doch so, dass man zurückkommt und sich denkt, ah, schön, ist mir bekannt, da tut sich jetzt so ein bisschen was, aber nicht zu viel. Oder ist schon,
also gut, das ist natürlich jetzt Ewigkeiten her, aber als ich als Kind oft da war, als ich als Kind da war, um die Großeltern zu besuchen, und dann würde ich sagen, mit einem so Anfang der 2000er Jahre, so diese 15 Jahre, würde ich mal sagen, da hat sich irrsinnig viel in meiner Wahrnehmung geändert. Ich finde, Wien ist viel jünger geworden, viel international. Also international ist es ja sowieso immer ein Melting Pot für viele verschiedene Kulturen. Aber es ist, es ist noch bunter geworden und wesentlich jünger, finde ich.
Du hast die Schauspielausbildung da gemacht und hast viel Theater gespielt, auch in Regensburg, hast du im Ensemble mitgegeben. Und Wien hat ja auch, was Theater und das Kulturprogramm betrifft, relativ viel zu bieten.
Ja.
Bist aber jetzt eigentlich sehr in den Film- und Fernsehbereich reingeswitcht.
Ja, das ist...
Fühlst dich wohler? Oder kann man sagen, bist du jetzt eher so in dem Bereich und wenn es es ergibt noch Theater?
Nein, also da muss ich ganz ehrlich sein, es hat einfach im Theater nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich habe 4 Jahre fest am Theater erst einmal gespielt. Das war mir auch ganz wichtig nach der Schauspielschule. Aber ich wollte immer zum Film, habe das dann nach 4 Jahren so sachte begonnen oder versucht. Und ich würde mal sagen, so 10 Jahre nach meiner, also so mit Anfang 30, Anfang Mitte 30 war es dann so, dass da habe ich parallel Theater und Film gemacht. Und da wurden die Angebote, die Filmangebote einfach attraktiver. Und dementsprechend habe ich mich dann auf diese Seite irgendwann auch schlagen müssen, weil sich das terminlich gar nicht mehr ausgegangen ist. Aber ich spiele nach wie vor Theater und es ist mir, also wohl fühle ich mich eigentlich immer dann, wenn man mit einem interessanten Projekt und interessanten Leuten zu tun hat, ob es jetzt in der einen oder in der anderen Welt ist. Und ich wollte und will auch immer beide aufrechterhalten, das ist mir schon sehr wichtig.
Und das spielt sich dann nicht irgendwie, weil ich meine, wenn man ein Filmprojekt hat oder es kommt auf einmal spontan ein Projekt und man hat aber dann mit Theater, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, dass das irgendwie zu timen, weil wenn man jetzt nicht gerade ein Programm hat, mit dem man dann einfach irgendwo als Gast auftritt,
ja,
sich einarbeiten und wenn es ein Monolog oder ein Soloprogramm ist, die ich spreche.
Genau, das ist das Stichwort. Das ist zwar schrecklich, weil ich spiele wirklich sehr gerne mit Kollegen und Kolleginnen, aber ich habe wieder begonnen, also in den letzten 4 Jahren habe ich 2 Ein-Personen-Stücke gemacht, weil sie einfach flexibel und für mich dementsprechend leicht zu organisieren waren und ich im Zweifelsfall, also wenn sogar irgendwie spontan ein Drehtag reingekommen wäre zu einem Vorstellungstermin, ich sogar diese Vorstellung umdisponieren kann. Also insofern, das ist, und es entsteht kein Schaden für niemanden an, gut, das Theater in dem Fall, aber das habe ich vorher abgesprochen. Also,
ja, natürlich, das macht
es ist schwierig, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht, weiß ich nicht, in 5 Jahren so ausschaut, dass ich dann weniger drehe, vielleicht auch ungewollt, wer weiß das schon. Und dann und mich dann freue, dass ich nicht vor 20 Jahren das letzte Mal auf der Bühne gestanden habe. So.
Wie oft drehst du im Jahr? Wie oft, also wie viele Projekte stehen an? Circa in einem
Durch. Also es ist sehr unterschiedlich, vor allem jetzt, weil Serien immer größer werden und natürlich dann dadurch der Zeitaufwand. Also letztes Jahr habe ich im Grunde genommen 2 Projekte gemacht. Dieses Jahr habe ich 3 jetzt schon und die werden dann erst Mitte September, also bis Mitte September habe ich 3 Filmprojekte und dann würde eigentlich noch eins im Winter ausstehen. Also ich würde mal sagen, mehr als 4 Filme im Jahr sind selten.
Also auch zeitlich, wenn man überlegt, wie lange man dann hatte dann doch, weil bei einer Serie sind es ja dann nochmal mehr, aber sonst hat man immer...
Genau, das ist das. Also ja, unterschiedliche Gründe. Es ist einfach auch so, dass es ja, also es ist nicht so, dass ich aus dem bunten Strauß der für mich attraktivsten Angebote wähle, sondern es ist, ja, es ist, glaube ich, für uns alle auch immer wieder die Frage, was reizt mich jetzt wirklich und was ist ein Projekt, was man vielleicht auch auslassen könnte.
Ja. So. Ist ja auch wichtig, da wählerisch zu sein. Man hatte dann...
Also ich versuch's.
Ja.
Ja, doch, schon.
Bei einem warst du wählerisch, aber hast natürlich Gott sei Dank mitgespielt. Und zwar, das war jetzt auch, hatte jetzt auch im Fernsehen Premiere sozusagen, ist auch noch in der Mediathek, glaube ich, im Schatten der Angst.
Ja.
Eines deiner aktuellen Projekte sozusagen.
Mhm.
Wenn man es umschreibt, kurz...
Worum geht's?
Erklär mal.
Ja, das ist leider bei diesem Film nicht so leicht, muss ich zugeben. Also es ist der zweite Teil einer, wenn man so will, eigentlich einer Reihe. Also wir haben den ersten Teil vor 4 Jahren, glaube ich, gedreht und den zweiten vor 3 Jahren, vor einem Jahr. Ich spiele eine forensische Psychiaterin, das sind die, die Täter und Täterinnen begutachten und herausfinden müssen, ob sie bei ihrer Tat oder bei einem Verbrechen zurechnungsfähig waren oder nicht, was dann wieder bei Gericht sich aufs Strafmaß aus. Es ist, wird jetzt schon kompliziert. Und in diesem Film hat sie zu tun mit einer notorischen Lügnerin. Also eine junge Frau gesteht einen Mord und diese junge Frau war schon mal eine, wir hatten schon mal Kontakt vor einigen Jahren, als ich sie schon mal begutachtet habe und herausgefunden habe, dass sie, jetzt kommt der schöne Name dieser Krankheit, Pseudologica Fantastica, hat.
Also, okay.
Dass sie eine krankhafte Lügnerin ist. Und und jetzt mache ich hier mal den Schnitt, weil ich glaube, sonst schlafen alle ein. aber es geht im Grunde genommen, in dieser Begegnung geht es damit, dass meine Figur möglicherweise einen fatalen Fehler begangen hat mit einer Fehldiagnose und damit Schuld auf sich geladen hat. Es geht um diese erschwerte Situation, also ich meine, Verbrecher oder Verbrecherinnen würden ja wahrscheinlich oft lügen, um irgendwo ein vermindertes Strafmaß zu bekommen. Aber in dem Fall ist es irrsinnig verzwickt, weil sie sogar vorgibt, diese Täterin, dass sie den Mord begangen hat. Und ich bin eigentlich vom Gegenteil überzeugt. Also so, genau, das mal.
Klingt spannend, also unbedingt anschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist wieder, diese Forensikerin ist ein eigener Charakter, du spielst, du hast zahlreiche Rollen schon gespielt. Das ist immer eine andere Person, eine andere Rolle, in die man sich reinfühlen muss. Du hast, ich zitiere dich, du hast mal gesagt, der Beruf ermöglicht es einem, sich besser kennenzulernen und man lernt irgendwie neue Aspekte von sich kennen. Wie sieht es aus, wenn man eine neue Rolle bekommt, eine neue Person irgendwie kreieren muss? Weil es ja in der Regel fiktiv ist, also wenn es jetzt nicht gerade unbedingt nicht, oder so ein historischer Film ist. Wie schafft man es, sich auf eine Rolle einzulassen und gleichzeitig aber auch wieder rauszutreten aus dieser Person? Oder bist du da so drinnen, dass du während der Dreharbeiten da auch wirklich in dieser neuen Person drin bist und dich da irgendwie auch neu kennenlernst und vielleicht auch was übernimmst an positiven?
Ja, oder auch.
Oder
man weiß es nicht. Nein, also ich habe das nie als Problem oder als Herausforderung empfunden, aus einer Figur auszutreten. Also wenn, ist es ein Problem, in sie hinein zu, ja, sich hineinzubegeben und die Konzentration zu halten. Aber also die Trennung zwischen einer Figur und mir ist für mich immer vollkommen klar. Trotzdem, es ist schon so, das stimmt. Sie ist eine Figur, je nachdem auch wie extrem die Geschichte dieser Figur ist, wirkt irgendwie auf einen privat auch.
Mhm.
Also jetzt in der Vorbereitung, aber vor allem dann in der Drehzeit oder beim Theater halt dann in der Probenzeit. Das gibt es schon, das nehme ich sogar teilweise gar nicht so ernst oder will oft gar nicht so wahrhaben, kriege dann eher von Freunden gespiegelt, die dann irgendwie sagen, sag mal, also nicht jetzt im Sinne von, man hat eine Wesensveränderung, sondern dass vielleicht auch ein Stresslevel sich hält für eine gewisse Zeit, zum Beispiel. Also genau, aber eigentlich würde ich sagen, es ist kein Problem. Also ich steige in dem Moment aus, wenn die Regie Danke ruft.
Okay. Und wie lange brauchst du, dass du dich irgendwie, ich meine, es ist sicher voll, je nach Rolle unterschiedlicher, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern, aber ist es für dich so ein längerer Prozess, damit du dich damit auseinandersetzt und da irgendwie reinkommst und das Ganze fühlst und so, dass du diese Person mit den...
Ja, ich glaube, jeder hat einen anderen Zugang. Ich muss Dinge verstehen können und um sie zu verstehen, muss ich mir so viele Fragen wie möglich stellen. Und dann normalerweise ist es ja so, man hat ein Drehbuch oder eben ein Stück und es gibt viele verschiedene Perspektiven, aus denen man dieses Stück lesen kann. Und um herauszufinden, wer ist diese Figur, hilft es auch manchmal, sie zu betrachten von einer anderen Perspektive aus, zum Beispiel. Also das heißt, erstmal ist es das Durcharbeiten eines Stoffs. Dann stellt sich irgendwann die Frage, was will ich damit, beziehungsweise was will die Regie damit? Da ist man ja dann auch oft im Gespräch und fällt gemeinsam Entscheidungen. Und dann ist natürlich die Frage jetzt, also wir kommen uns selber ja nicht aus. Es steckt immer auch, also es steckt ein großer Teil von mir selbst in jeder Rolle, logischerweise, das kann ich gar nicht verhindern. Aber es sollte zumindest nicht unbewusst passieren, sondern dieses Gegenchecken, wie viel steckt in mir von dieser Figur und wie viel ist komplett weg von mir und wie komme ich dahin? Was sind physische Veränderungen? Also ich meine jetzt Haltung, jetzt nicht so größere optische Veränderung, die mir helfen können, dorthin zu kommen. Was sind, da gibt es dann die vielen verschiedenen Techniken, die man so im Laufe eines Schauspielerlebens erlernt. Und da, ja, also ich habe bis heute, weil ich dann doch auch gerne mit Coaches arbeite, kriege ich auch immer wieder neue Zugänge. So, also das heißt, der langen Rede kurzer Sinn, ich könnte da, das ist wirklich ein Thema, wo ich leider nicht den Punkt finde, weil das, weil Gott sei Dank für mich, weil es mir auch so viel Freude macht. Das ist eigentlich der eine wirklich schönste Teil dieser Arbeit, finde ich. Und dann das Spielen natürlich auch, aber mag die Vorbereitung darauf sehr.
Und wenn man jetzt so viele Rollen schon gespielt hat und so mit Personen angenommen und sich irgendwie darauf ein bisschen vielleicht besser kennengelernt hat, wie würdest du dich denn selber dann beschreiben? Wer ist im Forsch jetzt quasi von, wie bist du vom Typ, vom...
Ich sage jetzt mal, ich umgehe die Antwort ein bisschen, weil ich lasse mich lieber von anderen beschreiben, als von mir. Aber das, was du vorhin gesagt hast, also weil du mich zitiert hast, dass man sich selber besser kennenlernt, das meinte ich so, es ist ja, also es gibt Aspekte, die man tatsächlich ja, je nachdem wie reflektiert man ist, aber die man sich noch gar nicht so bewusst gemacht hat, womit ich vielleicht ein Problem habe. Und wenn ich, also es ist jetzt, vielleicht ist weit hergeholt, aber ich kann mich erinnern, dass ich eine Figur mal spielen sollte, da sagte der Regisseur, du musst mit dem Ekel arbeiten. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil es etwas ist, es ist ein Aspekt, mit dem ich wirklich überhaupt nichts in meinem Leben zu tun haben will. Solche Kleinigkeiten meine ich mit besser kennenlernen und meine Selbstbeschreibung.
Hättest du das zum Beispiel in einem Interview gesagt, du bist eine Grüblerin?
Ja, natürlich, ja, leider. Und leider habe ich das einmal gesagt und dann wurde das
stimmt schon. Du bist hier ein überlegter Mensch. Du bist jetzt sicher, du denkst halt darüber nach, bist jetzt vielleicht auch ein bisschen eher ruhiger und bedachter, was das ist, so.
Genau, also ich hoffe, dass ich nicht nur so bin, oder ich weiß, dass ich nicht nur bin. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang, mit welchen Menschen, aber in einer mir jetzt nicht völlig vertrauten Umgebung wird man mich wahrscheinlich eher als sehr zurückhaltend und vielleicht bis hin zu schüchtern beschreiben. Und ansonsten bin ich da auch ja bedacht. Also man merkt es mir ja teilweise auch jetzt an, dass ich erst überlege, bevor die Antwort kommt. Ja, ich denke manchmal, das Grübeln ist ja das zu viel Nachdenken. Und das passiert mir leider manchmal.
Das passiert, glaube ich, uns allen. Aber es gibt ja die Kopfmenschen, es gibt die Bauchmenschen und
Da
wird alles durchdacht und Bauchentscheidungen kann ich nicht.
Ja, es ist schwer. Schade eigentlich. Ja. Ja, da muss man, aber gut, das stimmt schon. Ja, jeder hat da so einen Fokus und das kommt. Ja.
Und sogar wenn man dann mal sagt, jetzt mache ich die Bauchentscheidung, denkt man dann nicht, Alter.
Ich denke die Bauchentscheidung.
Ist wirklich richtig und bist das jetzt okay, weil die Entscheidung ist jetzt getroffen und es ist eine Bauchentscheidung. Jetzt kann ich nicht so sicher. Es steht einiges an, du hast es schon angeteasert. Das heißt auch, es gibt neue Rollen. Du bist gerade mitten in der Vorbereitung, weil auch in Wien gedreht wird.
Genau, ich darf wieder zurückkommen nach Wien, was mich sehr freut. Ich fange erst an mit einem Kinoprojekt, das heißt 80 Plus. Und Christine Ostermeier wird darin eine der Hauptrollen spielen, worauf ich mich sehr freue, weil ich sie schon seit vielen Jahren ein Bewunderer bin. Und da, das ist mehr so eine Stippvisite, damit fange ich an. Und dann drehe ich in Wien eine Romanverfilmung von einem Thriller, Ewig Dein ist der Titel. und bisher auch noch der Titel von eine Romanverfilmung von Daniel Glattau. Und darauf freue ich mich sehr. Es geht um Stalking, aber erstmal geht es um zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, und dann entwickelt es sich auch in eine etwas unheimliche Richtung. Ja.
Das ist aber echt spannend. Das klingt schon wieder nach natürlich wahnsinnig viel Programm. Also du hast diese Projekte, du hattest jetzt gerade eben eine Fernsehpremiere von Im Schatten der Angst. Es waren viele Sachen, im September kommt dann, oder beziehungsweise die Miniserie Herrhausen,
ja, das habe ich letztes Jahr gedreht,
genau.
Und das kommt, glaube ich, irgendwie kurz vor Weihnachten.
Okay.
In der AD wird das gezeigt, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das war keine Co-Produktion. Ich mache ja viele Co-Produktionen zum Beispiel. Das ist eine rein deutsche Produktion. Ist auch ein sehr deutsches Thema. Es geht ums Attentat an Alfred Herrhausen. Das kommt dann, und ich hab jetzt Theater gespielt eben jetzt die letzten Monate, und jetzt drehe ich, dann wird sich, wie das ja so ist, manchmal muss man ja dann doch nochmal warten, ob ein Projekt wirklich entsteht.
Oder noch dauert,
sich verschiebt oder überhaupt gar nicht wirklich entsteht. Und da gibt es ein Projekt, das im November, Dezember, das wäre auch ein ja, besser nicht drüber reden. Manchmal bin ich abergläubisch, obwohl ich es lächerlich finde. Also, da könnte was kommen.
Okay, ja, das heißt, Wien hat dich für längere Zeit jetzt immer wieder mal.
Bin jetzt sad.
Also, man kann dich vielleicht irgendwo mal in einer Drehpause, oder wenn du mal irgendwie gerade nicht dran bist oder sowas,
läufst
vielleicht
irgendwo.
Vor allem bei dem Wetter, wenn es jetzt endlich mal der Frühling
da ist. Ja, bitte. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, wirklich Glück gehabt, weil es gestern und heute ist so schön, aber bei euch war es auch hier regnerisch die letzten Tage, oder?
Die letzten Wochen.
Ja, es ist in München nicht anders, leider.
Es ist tatsächlich ein unfassbar toller Frühlingsbaby.
Ja, muss einfach ein guter Sommer werden.
Ja, absolut, hoffentlich. Ja. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel so viele Projekte hast und die natürlich dir Spaß machen, und dementsprechend ist es immer so schwierig, wenn man dann sagt, Arbeit und anstrengend, weil es ja Spaß macht. Aber natürlich ist man eingeteilt, man hat dementsprechend auch ein bisschen an Stress. Du lernst die Texte, du musst dich mit der Rolle auseinandersetzen. Was machst du, wenn du sagst, du willst dir mal auch was Gutes tun? Was sind so deine Erholungsmomente? Oder wo sagst du, da kannst du für dich Kraft tanken, oder das ist deine Art von Hirn aus?
Ja. Also es gibt die mir schwer fallen. Das ist Sport machen.
Mhm.
Tut mir aber natürlich wie jeden Menschen sehr gut.
Mhm.
Und wahrscheinlich fällt es mir gerade deswegen als erstes ein, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, hintertreten muss. Also da gehe ich gern laufen. Mhm. Und da kann ich, Bewegung draußen, das gefällt mir schon einmal, und es ist, irgendwie kann ich da am besten das Hirn, das sich kreisende, dann auch das Hirn kann sich auslaufen, habe ich den Eindruck. Ansonsten bin ich wahnsinnig, also für mich ist es natürlich immer der schönste Ausgleich, meine Freunde zu treffen und mir neuen Input zu holen. Deswegen gehe ich gerne ins Theater, deswegen gehe ich gerne ins Kino, in Ausstellung. Und irgendwie ist es dann so, also viele sagen ja, haben das bisher gesagt, dass man das Spazierengehen ist ja sehr groß geworden in der Corona-Zeit.
Ja.
Und ich habe mir das irgendwie beibehalten und so. Auch spazieren gehen alleine einfach und nicht denken ist auch ein guter Weg, um so runterzukommen.
Hörst du da dann irgendwas oder gehst du wirklich
ohne? Ungelogen, ich liebe Podcasts.
Sehr gut.
Ja, das trifft sich, oder?
Und du hast alle Folgen vom Falstaff.
Selbstverständlich.
Am Weg hierher.
Nein.
Ja, okay. Es gibt ja die Leute, die wollen dann, oder es gibt sehr, sehr viele Personen, die sagen, sie brauchen die komplette Ruhe, was jetzt in einer Stadt
schwierig ist.
Aber auch wenn man dann ein bisschen außerhalb ist oder sowas. Und Das finde ich immer wieder ganz spannend, weil wenn man sich dann selber so überlegt, wie man selber tickt. Mhm. Wenn ich allein gehe, habe ich eigentlich immer was Blödes, entweder das Handy an oder ich telefoniere oder höre was. Aber ich merke schon, wenn ich so privat gehe, also im Sinne von mit meinem Hund spazieren gehe irgendwo, brauche ich die Ruhe. Das ist vielleicht auch so ein Sicherheitsding, aber...
Ich glaube, deswegen meinte ich das vorhin mit dem Spazierengehen. Ich habe zu Hause leider immer die Tendenz, dann entweder Nachrichten oder im Podcast oder irgendwas zu hören oder Musik zu hören. Oder man telefoniert oder man arbeitet eben. Aber dieses Gehen und einfach, also ob es jetzt in der Stadt ist oder ob es in der schönen Natur ist, ist mir dann fast nicht wurscht. Es ist was anderes, ja, ist beides schön. Aber da habe ich weniger Probleme, also da fühle ich mich nicht so verführt, gleich wieder was zu hören.
Weil man auch so, finde ich, in der Stadt doch abgelenkt. Also das
auch, ja.
Ich finde, es geht auch, also blöd, die Zeit vergeht schneller, weil du so viel siehst und weil so viel passiert. Mhm. Also wenn du sagst, du gehst eine Stunde am Land durch den Wald spazieren, ist eine Stunde eine Stunde.
Genau, dann ist es eher die Walddusche oder wie sich das nennt, das Waldbad.
Waldbad.
Muss ja sehr, sehr Waldbaden, genau so ist es, keine Dusche. Soll ja sehr gesund sein. Ja, das ist aber eben genau auch so ein Aspekt. Also Menschen beobachten ist ja was Herrliches. Und auch für, ich glaube jetzt natürlich auch für mich, ist das immer wieder auch eine Inspiration. Sehr klar. So, also deswegen, ich finde es ein gutes Ziel, sich nicht die ganze Zeit zuzuschütten mit Informationen oder mit selbst auch mit Musik.
Bist du, das ist ja auch ein Thema der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter, man ist ja dann doch relativ dauer online und man versucht ja natürlich auch seine Projekte, du hast viele und man will ja dann auch irgendwie das Ganze natürlich mit der Welt mitteilen oder der Welt mitteilen und den mit allen irgendwie.
Da bin ich schlecht.
Okay.
Was das angeht, da ist Luft nach oben. Also ich bin nicht so sehr gefährdet, was Social Media angeht. Jetzt auch im Konsumieren, meine ich.
Ja.
Das ist es weniger. Es ist eher das eben immer irgendwas lesen, immer mit irgendwem reden. Die Stille ist eigentlich ein Produkt des Zufalls meistens und das versuche ich auch immer mehr zu ändern. Aber jetzt bin ich wieder in der Schleife von davor. Du hast mich eigentlich auch über soziale Medien gefragt. Ja, also da habe ich noch ein bisschen Aufholbedarf.
Wobei, ja, also es gibt jetzt immer mehr den Trend wieder, diese Offline-Sachen, weil es zu sehr, also es ist auch schön, wenn man es nicht so konsumiert wie vielleicht...
Privat würde ich das sowieso sagen, aber also beruflich gehört es bei uns ja auch ein bisschen zum Pflichtprogramm.
Das stimmt.
Ja.
Und vor allem auch, wenn man einen Podcast aufnimmt und dann den natürlich dann auch dementsprechend anteasert, damit es möglichst viele...
Ja, genau.
die da zuhören. Ich könnte noch Stunden weiterreden.
Ich auch, es ist...
aber es ist, und ich freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit genommen hast, weil ich weiß, der Terminkalender ist voll. Und es freut mich umso mehr, dass du dennoch dir die Zeit genommen hast, hergekommen bist und wir ein bisschen geplaudert haben. Und wir sind, das kann ich sicher für alle sagen, sehr gespannt auf die vielen Projekte. Und vielleicht, wie gesagt, sieht man sich in Wien, läuft sich über den Weg. Und
wer weiß, ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht und ja.
Wir hören uns dann einfach, wenn die nächsten Projekte anstehen. Dann kommst du wieder.
Sehr gut.
Dann reden wir über die nächsten Projekte. Und
wunderbar. Das machen wir.
Ich komme drauf zurück. Du hast doch schon wieder neue Skills irgendwie. Ich würde mich freuen. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.